Herzlich willkommen zu Im Talk, einer neuen Folge des Podcasts von Immobilienmanager. Heute haben wir mal einen der jungen Wilden zu Gast. Ich hoffe, Lukas, du verzeihst mir, wenn ich das sage. Lukas Kolb ist da, Mitgründer von Imodio.app. Oder wie sprecht ihr das aus?
Genau, ja. Imodio. Also da kann man sich frei austoben.
Imodio klingt mehr so wie ein Medikament, was ich in der Apotheke brauche, ehrlich gesagt, oder?
Ja, tatsächlich hören wir nicht zum ersten Mal. Also vielleicht kennst du Imodium.
Na klar.
Ja, genau. Also der Name stand vorher fest. Also er kam tatsächlich, ja, so ein bisschen Schnellschuss. Wir hatten damals überlegt, was könnte man denn vielleicht für einen Namen verwenden? Und wir hatten da Immobilien digital organisieren quasi im Kopf und so.
Ah, okay.
In Summe der Name entstanden, ohne zu wissen, dass es da auch schon einen namenhaften Medikamentenhersteller gibt vielleicht.
Ja. Hat also nichts mit Durchfall zu tun. Ich glaube, Imodium ist gegen Durchfall, wenn mich nicht alles
täuscht. Ganz genau, ja.
Ja, nein, also diese Assoziation herzustellen, wäre ja viel zu weit gegriffen.
Nee, auf jeden Fall. Nee. In diese Sphären begeben wir uns mal lieber nicht.
Ja, finde ich gut. Wie immer steige ich mit drei leichten Einstiegsfragen ein, die auch so dich als Persönlichkeit so ein bisschen charakterisieren sollen. Lukas, wie würdest du dich jemandem vorstellen, der noch nie was von dir gehört hat?
Ja, ich würde sagen, ich bin jemand, der aus dem Norden von Bayern kommt. Dort am Land groß gewachsen ist und jetzt mittlerweile in die mittelgroße Stadt Nürnberg gezogen ist.
Franke, das hört man, ja.
Ja, das dachte ich mir schon. Gerne draußen in der Natur, ich glaube, das hat man als Dorfkind so ein bisschen im Blut ein Stück weit. Ja, und schon immer sehr, sehr neugierig. Ich gucke mir viele Sachen an, fange auch vieles an und probiere mich da aus und versuche auch gut darin zu werden dann. Sehr geselliger Typ vielleicht. Ist jetzt zwar mein erstes Podcast-Format, aber ich glaube, ich finde daran gefallen. Ich rede sehr gerne.
Du kommst aus dem Frankenland. Das ist ja das Herzstück der deutschen Bierkultur. Da muss man doch gesellig sein, oder?
Ja, ich glaube auch, da kommt man nicht drum rum. Also selbst wenn man es möchte. Ich mache gerne Sport, muss ich auch sagen. Und man kann sich wirklich hoffentlich über vieles mit mir unterhalten. Also ich bin da relativ offen, was das angeht. Gibt auch keine Tabuthemen bei mir. Gerne auch mal jemand, der den Finger in die Wunde legt bei dem einen oder anderen Thema. Und sehr diskussionsfreudig, würde ich sagen.
Finde ich gut, dann lass uns doch nicht über Immobilie sprechen, lass uns über Quantenphysik sprechen, ja, an dieser Stelle.
Sehr gut, was magst du wissen, ja.
Nein, so fies bin ich nicht, weil ich habe da selbst keine Ahnung von, außer dass ich weiß, was ein Doppler-Effekt ist, aber mehr auch nicht. Was hat dich ursprünglich mal in die Immobilienbranche gebracht? Also wo kommt quasi dein ausbilderischer Weg her und warum jetzt Immobilie?
Also der Weg in die Branche, wenn man so möchte, dass mir überlegen ist, also es hat ursprünglich mal damit angefangen, dass, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, meine Großmutter bei ihrem Lebensgefährten wohnt, der schon ein paar Jahre älter ist als sie. Ja, ihr Gedankengang war so ein bisschen, sie bräuchte mal zukünftig auch einen Sitz fürs Alter. Und naja, da sie selbst keine Ahnung von diesen Themen hatte, hat sie gemeint, ja, Lukas, mach dich mal schlau, vielleicht findest du irgendwie eine kleine Wohnung für mich. Und habe mich dann auf die Suche begeben, bei uns eben auch im Nürnberger Land. Und ja, super viele Wohnungen besichtigt und hatte dann auch eine gefunden, wo ich dachte, ja, die könnte doch eigentlich was sein. Und war ein guter Preis damals, also das waren wirklich meine ersten Berührungspunkte damit. Am Ende wollte meine Oma die Wohnung aber nicht haben. Und mir hat es aber so gut gefallen, dass ich mir dachte, ja, dann kaufe sie ich doch einfach und vermiete sie vielleicht. Ne? Und dann habe ich damals ein bisschen angefangen rumzurechnen, ja, was man da quasi an Zinsen zahlt, wenn man es finanzieren würde. Und dachte mir auch, das ist ja absurd, wenn ich mir mal die Summe an Zinszahlungen über die Jahre hinweg anschauen. Und hatte dann versucht, die eben damals rein aus Eigenkapital entsprechend zu kaufen und war am Überlegen, ja, wie mache ich das jetzt am besten? Und hatte dann auch meinen besten Freund damals gefragt, ob der vielleicht Lust hätte auf so ein gemeinsames Projekt. Und der war eigentlich sofort angetan. Und die Idee war damals, wir waren dann am Ende drei Leute, und hatten überlegt, naja, bevor dass sich jetzt jeder für sich eine Wohnung kauft, wäre es doch eigentlich ganz spannend zu sagen, wir kaufen uns zu dritt drei Wohnungen und halten jeweils 33% davon. Ich meine, die Renditeerwartungen sind ungefähr die gleichen, aber das Risiko streut sich halt einfach ein bisschen auf die anderen Teilnehmer. Sollte mal eine Wohnung ausfallen, ja. Und so sind wir dann tatsächlich alle drei auch in das Thema Immobilien eingestiegen. Tatsächlich wurde es dann diese Wohnung nicht, die ich ursprünglich mal besichtigt hatte. Aber so hat es angefangen, dass ich selbst zum Thema Immobilien gekommen bin. Ich selbst bin eigentlich komplett branchenfremd damals gewesen. Also ich hatte Elektrotechnik studiert, einen technischen Hintergrund gehabt und wirklich wenig damals noch zu tun gehabt mit dem Thema Immobilien. Aber das waren so die Ursprünge damals.
Immobilien, da scheiden sich die Geister. Seid ihr drei immer noch befreundet?
Ja, tatsächlich. Ich würde fast sogar sagen, enger denn je. Also das ist Bedarf, sehr viel Abstimmenbedarf teilweise. Aber ist gut und ich bin auch nach wie vor von dem Konzept überzeugt, sowas nicht immer nur alleine machen zu wollen. Mhm. Weil es einfach, es fallen viele Aufgaben an und da tut es wirklich sehr gut, das ein bisschen auf mehrere Schultern mal zu verteilen.
Ihr drei habt dann auch das Unternehmen gegründet?
Ja, tatsächlich. Also wir haben das Unternehmen Immodio gegründet, aber haben nebenbei noch ein zweites Unternehmen, mit dem wir eben Immobilien nach wie vor ankaufen. Ah, okay,
ihr baut eure Family Office schon langsam auf, ja, quasi.
Boah, ja. Also ein winzig kleines Office, würde ich sagen, wäre das dann, wenn wir das mit den Maßstäben vergleichen.
Okay, aber finde ich ja sehr sympathisch, ne? Also es ist ja wie immer die WG-Frage, ziehe ich lieber mit Freunden in eine WG oder doch lieber mit Fremden, weil vielleicht lernt man seine Freunde so gut kennen, dass man sie am Ende doof findet, auf Deutsch gesagt, ja. Ist auch ein Risiko, was man da eingeht, ne?
Ja, ich verstehe dich und das höre ich auch sehr oft, wenn ich das auch anderen Freunden und Bekannten erzähle, Geschäftsbeziehungen mit Freunden einzugehen. Und ich verstehe es und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen richtig ticken, dass das gut funktioniert. Also wichtig ist halt da, man muss Probleme einfach offen ansprechen können. Das gilt sowohl im unternehmerischen Sinne als auch allgemein bei Freundschaften. Und man muss auch so ein bisschen stressresilient sein, würde ich sagen. Hm. Aber dann haut das eigentlich ganz gut hin und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich arbeite mit, ich sag mal, normalen Arbeitskollegen gerne zusammen. Mit Freunden macht es aber einfach noch mehr Spaß. Und dementsprechend, also ich habe es bis zum heutigen Tag noch keine Sekunde bereut, den Schritt gegangen zu sein. Also das ist.
Ich finde das total positiv, weil wenn man sich so gut kennt, dass man auch weiß, wie könnte derjenige unternehmerisch ticken, ja. Wenn man jetzt weiß, ey, das ist ein cooler Freund, mit dem kann ich abhängen, aber mit dem jetzt unternehmerisch was zu machen, wo man ja vielleicht nicht 9-to-5 unterwegs ist, wo man vielleicht auch mal unangenehme Themen ansprechen muss und unangenehme Dinge auch besprechen muss, die man dann auch trennen kann von dem Thekengespräch, was man vielleicht abends mit demjenigen hat und demjenigen und dem Gespräch, was man jetzt mal unternehmerisch führen muss, dann finde ich das total gewinnbringend, ja. Also dann kann daraus echt was Gutes wachsen, ne? Und deswegen wäre auch meine dritte Frage, gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, ich will unbedingt unternehmerisch tätig sein und was Eigenes aufbauen, weil Elektrotechnik hättest du auch in irgendeinem Großkonzern irgendwo eine schöne Karriere machen können.
Ja, auf jeden Fall. Komme ich später vielleicht nochmal darauf zu sprechen, also da gibt es noch das eine oder andere Thema auch in meinem Leben, wo man das mal auch nochmal beleuchten kann vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt den einen Moment gab, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt Unternehmer werden, wo ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt reicht's. Es war, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit ein schleichender Prozess und man hat einfach mitbekommen, wie viel Spaß oder wie viel mehr Spaß eine Arbeit machen kann, wenn man es für sich selbst tut. Ich denke, dahingehend war das so ein bisschen eine spielerische Erfahrung und ich finde auch, ich habe mich selbst leicht getan, eben weil ich immer wusste, ich habe ja auch entsprechend das Backup. Wenn es nicht klappen sollte, dann habe ich ja meinen Abschluss, mit dem ich arbeiten kann. Und ich kann mich damals auch an viele Diskussionen erinnern, wo wir immer gesagt hatten, oh Mann, eigentlich schade, dass wir so einen, wie soll ich sagen, so einen stabilen Background haben. Weißt du, das ist, wenn du weißt, du hast deinen Bachelor und deinen Master und ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht, da fehlt manchmal vielleicht auch ein bisschen die Notwendigkeit, mal was richtig anpacken zu müssen. Also es würde einem leicht fallen, mit diesem Gerüst sich einfach so ein bisschen treiben zu lassen. Im Hinblick auf die eigene Karriere, weil man nicht auf Null zurückfällt immer. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und dementsprechend, glaube ich, war das Anfang so ein schleichender Prozess. Ich habe ein paar Jahre auch im Konzern gearbeitet. Und als ich dann feststellen konnte, wie viel anders Arbeiten A sein kann, wenn man es mit sich macht, und B, wie jetzt auch schon erwähnt, das gemeinsam mit Freunden zu machen, sich da was aufzubauen, es ist wirklich einfach gar kein Vergleich. Und seitdem wirklich bin ich mit brennendem Herz Unternehmer, würde ich sagen. Hoffe, das auch noch viele Jahre bleiben zu können.
Das finde ich total löblich, ja. Also natürlich kennt man das, ne? Ging mir ähnlich. Man hat also ein Abitur gemacht und dann hat man irgendwie damals noch Diplom, ja, habe ich dann noch gemacht und so. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, da musste ich jetzt richtig für ackern und das war richtig vor Probleme gestellt. Das war völlig okay, ne? Dann ist man nochmal auf eine andere Hochschule gegangen, hat dann nochmal eine andere Geschichte gelernt und wie du sagst, ne? Und dann ist es natürlich auch für viele einfach, sich so in diese, ich will nicht soziale Hängematte sagen, weil das doof klingt, aber diesen Absicherungsmechanismus, den der Staat da aufgebaut hat, sich in den fallen zu lassen. Ne? Ich habe neulich jemanden getroffen, der war lange in den USA und der sagte, ey, wir wissen gar nicht, wie gut wir es hier eigentlich haben durch das Sozialsystem. Ja? Du kannst hier jederzeit krank sein, du hast hier irgendwie 30 Tage Urlaub, wenn du arbeitslos wirst, wird es auch dafür eine Lösung geben und der Druck ist gar nicht mehr da, jetzt endlich mal was zu machen zu müssen und so. Und das sehen wir gerade, ne? Dass wir eigentlich ja mal gerade machen müssen. Aber du bist ein Müsser, das finde ich gut. Ja, denn ihr habt ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Imodio. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Imodio oder Imodio, wie auch immer. Imodio finde ich quasi fast noch mehr. Es klingt ein bisschen italienisch. Ja, finde ich sehr sympathisch. Was ist Imodio in einem Satz?
In einem Satz würde ich sagen, ist Imodio die Lösung für Vermietung und Verwaltung in Deutschland.
Okay, deswegen wäre jetzt meine nächste Frage. Welches konkrete Problem, dass die Immobilienbranche offensichtlich hat, dass ihr irgendwo gefunden habt, löst eure Lösung, die ihr euch ausgedacht habt?
Auch da, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt unser eigenes Unternehmen mit unseren eigenen Immobilien quasi aufgebaut. Und ich will gar nicht sagen, dass wir ein Problem lösen. Ich glaube, wir lösen eine Vielzahl von Problemen, die alle so ein bisschen aus der Praxis herausgeboren sind. Also auch da, wir vermieten entsprechend, klar selbst auch, und hatten einfach festgestellt, dass es so ein manueller und aufwendiger und auch papierlastiger Prozess ist, eine Neuvermietung durchzuführen. Und haben dann mal überlegt, es muss doch irgendwie besser gehen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen ausholen darf, was wir quasi machen, mit Imodio digitalisieren wir und begleiten den Vermieter vom Erstkontakt mit seinem Mietinteressenten bis zur Schlüsselübergabe in jedem einzelnen Prozessschritt, den er bis dahin durchführen kann. Ich denke, du kennst es vielleicht selbst, wenn du eine Wohnung inserierst, ist im ersten Schritt das Erste, was zu tun ist, die Besichtigungstermine zu koordinieren. Und man kennt das ganz gut. Der Erste schreibt einem, ja, ich könnte nächste Woche Dienstag um 18 Uhr. Der Zweite sagt dann, ja, 18:15 passt mir. Der Dritte meint dann, ja, mir passt auch 18 Uhr. Dann schreibst du dem Ersten wieder, hey, könntest du nicht vielleicht doch um 18:30 kommen? Du musst quasi im allerersten Schritt mit all den Interessenten, die sich bei dir oftmals zahlreich bewerben, Termine ausmachen. Und genau da haben wir gesagt, setzen wir im ersten Schritt an, indem wir den Prozess quasi von der anderen Seite aufspannen. Und mit Imodio ist es jetzt so, dass du als Vermieter zentral festlegst, wann du Zeit hast für eine Besichtigung. Und dann sendest du jedem deiner Interessenten einen Besichtigungslink zu und diese Interessenten sehen dann deine freien Zeitfenster und können sich dann mit einem Klick eben auf diese freien Zeitfenster bewerben. Können dann schon mal erste Angaben machen, Haushaltsnettoeinkommen, wie viele Personen einziehen möchten, wann das früheste Einzugsdatum wäre, die wichtigsten Fakten einfach. Und diese Bewerbungen landen dann zentral bei dir in Imodio. Und du kannst mit einem Klick sagen, dich lade ich ein oder dich lehne ich ab. Auch da musst du dann quasi mit keinem mehr rumschreiben, hey, ja, könntest du da und da oder danke, du darfst kommen, bitte sei pünktlich. Nee, ein Klick reicht, er wird eingeladen, bekommt eine E-Mail, wird am Tag davor auch nochmal daran erinnert, dass er doch auch morgen zu seinem Termin erscheinen kann. Und damit ist quasi der erste Schritt der Besichtigung quasi schon abgeschlossen.
Das heißt, ihr löst auch das Problem, weil ich kenne das aus meinem, ne, kenne das selbst, man koordiniert die und dann kommen die nicht oder die sagen, ja, ich komme um 18 Uhr und dann, also gibt es eine Hürde in eurem System, dass derjenige schon mal ein bisschen Aufwand hat, dass man auch so ein Stück weit sicher geht, der kommt auch, der ist wirklich interessiert, das ist nicht nur jemand, der sich vielleicht mal eine Wohnung angucken will und es gibt ja auch so Leute, die einfach nur mal, ne, so Mieten kaufen, wohnmäßig, einfach nur mal gucken wollen, wie andere Wohnungen geschnitten sind, so ungefähr. Also es gibt da eine Hürde drin im System, wo man merkt, okay, derjenige hat echtes Interesse und ich verschwende jetzt nicht meine Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir bedacht. Und gleichzeitig muss man da auch immer so ein bisschen die Waagschale halten, es dem Mieter oder dem Mietinteressenten dennoch auch sehr leicht und verständlich rüberzubringen, was er denn jetzt zu tun hat. Also ich sag mal auch da, der eine ist vielleicht mehr, der andere weniger digital affin. Und da galt es ein bisschen so die Waagschale zu finden zwischen, du musst schon auch was machen und nicht einfach nur, dass du dich einfach nur auf 100 Wohnungen bewerben kannst. Und aber auch zu gucken, es muss immer leicht und verständlich sein, denn der Mieter muss immer Schritt für Schritt durchgeführt werden, was er denn quasi jetzt gerade zu tun hat. Das war so ein bisschen die Herausforderung auch im allerersten Schritt. Ja.
Und du sagst bis zur Schlüsselübergabe, das heißt, ihr macht nicht nur die Termingeschichte, sondern danach kommt noch da passiert noch irgendwas? Also auch der Mietvertrag oder so und diese ganzen Themen?
Da passiert noch sehr viel, wenn du magst. Ich kann dich ja mal kurz durchführen. Wenn quasi jetzt die Terminkoordination abgeschlossen ist, lernst du die Leute ja vor Ort kennen, kannst dich ein bisschen austauschen mit denen, siehst den Mieter quasi da in echt und kannst dann im nächsten Schritt von denjenigen, die du spannend fandest, auch mit einem Klick sagen, ja, von dir möchte ich jetzt quasi Unterlagen anfordern. Mhm. Auch da, glaube ich, kennt man das sehr gut als Vermieter. Bei der Übergabe, der eine drückt einem eine Mieter-Selbstauskunft, den Papierform in die Hand, der andere schickt einem was per E-Mail zu. Auch da zig verschiedene Formate. Und man hat auch da A, keine Übersicht und B, auch eine ganz schwere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Mieter-Selbstauskünften. Und da setzen wir an, indem wir quasi jedem Mieter die Möglichkeit geben, eine einheitliche und standardisierte Mieter-Selbstauskunft von Imodio digital auszufüllen und dann eben Unterlagen wie Einkommensnachweise, Identitätsnachweise, Bonitätsnachweise oder alle möglichen weiteren Unterlagen hochzuladen. Und als Vermieter kann ich dann quasi alle Unterlagen übersichtlich in einem Ort vergleichen und auch da wieder mit einem Klick den Bewerber absagen oder ihn entsprechend eine Runde weiterlassen. Ich spare mir quasi auch hier wieder sehr viel Abstimmungs- und Schreibaufwand und habe eben die Möglichkeit, alle Unterlagen direkt in einem System miteinander vergleichen zu können. Muss die auch nicht mehr separat abspeichern, sondern werden automatisch alle in Imodio eingepflegt. Dann, wenn ich quasi den richtigen Mieter gefunden habe, kann ich an den jeweils entsprechend vermieten. Er wird dann nochmal gefragt, ob er auch nach wie vor Interesse hat, die Wohnung zu reservieren. Kann ja sein, dass er zwischenzeitlich was anderes gefunden hat. Und wenn dann die Bestätigung gekommen ist, kann ich als Vermieter sagen, dass ich jetzt ein Mietverhältnis für diesen Mieter anlege.
Mhm.
Und da passiert jetzt so ein bisschen der Zauber. Es ist quasi so, man pflegt in Imodio seine Objekte und Einheiten einmalig ein und kann da ganz viele Stammdaten hinterlegen. Ist es eine Erdgeschosswohnung? Ist es im Dachgeschoss? Ist ein Stellplatz mit dabei? Ein Gartenanteil? Ein exklusiver Garten? Gemeinschaftsgarten? Alle möglichen Sachen kann ich quasi unkompliziert eingeben. Und was wir dann machen, wir ziehen uns quasi genau diese Daten aus der Einheit raus, kombinieren die mit den Daten aus der Bewerbung und generieren dann für genau diese Einheit den entsprechend perfekt optimierten Mietvertrag. Immer wieder wichtig zu erwähnen, vermieterfreundlich formuliert an der Stelle, Vermieter sind unsere Kunden. Und auch da, der Mietvertrag muss es dann nicht mehr ausgedruckt oder versendet werden oder muss sich getroffen werden, um den zu unterschreiben, sondern wird automatisch an deinen neuen Mieter übermittelt. Beide Seiten können sich digital ansehen und dann ganz unkompliziert auch digital unterschreiben.
Also rechtssicher, irgendwie U-Sign-mäßig wird es dann unterschrieben?
Ganz genau. Mhm. Also der Vertrag an sich ist ein rechtssicherer Mietvertrag und die Unterschrift an sich ist auch eine rechtssichere Unterschrift.
Okay, das klingt gut. Jetzt muss ich am Ende des Tages natürlich auch fragen, was kostet das? Wie viel Wohnung brauche ich dafür? Geht das erst ab 10 Wohnungen? Geht das auch bei einer? Wie funktioniert das technisch?
Ja, also wir haben da so ein bisschen unterschiedliche Preismodelle, möchte ich mal sagen. Es gibt einen Free-Tarif, da kann ich einfach mal alles kostenlos ausprobieren. Bis zu 2 Einheiten kann ich da alles kostenlos machen. Und das Mietverhältnis anzulegen kostet immer einmalig 9 Euro, wenn ich quasi den Imodio-Mietvertrag verwenden möchte. Ich kann aber auch meinen eigenen Mietvertrag verwenden, dann ist es quasi kostenlos. Hab dann aber nicht die Möglichkeit, das Ganze digital zu signieren oder zu unterschreiben.
Mhm.
Was ich noch dazu sagen müsste vielleicht für diese, wenn der Mietvertrag generiert wird, werden im Hintergrund noch einige andere Dokumente automatisch generiert. Zum Beispiel kann man auswählen, ob man eine Hausordnung haben möchte im Objekt, dann wird entweder eine eigene Hausordnung an den Mieter vermittelt oder wenn ich keine eigene Hausordnung habe, wird noch eine generiert. Wir haben eine Datenschutzbelehrung für den Mieter mit dabei, die man als Vermieter ja tatsächlich auch braucht mittlerweile. Eine Widerrufsbelehrung ist mit dabei, eine Broschüre für richtiges Heizen und Lüften. All diese Dokumente, um die man sich halt sonst kümmern müsste, werden quasi automatisch erstellt und auch gleichzeitig an den Mieter übertragen. Und vielleicht noch ganz nett in dem Zusammenhang zu wissen, der Vermieter durchläuft für die Mietvertragserstellung einen Prozess, bei dem wir eben Schritt für Schritt Fragen stellen, die quasi seinen Mietvertrag betreffen. Zum Beispiel, wie hoch soll die Netto-Kaltmiete sein? Möchtest du die Betriebskosten pauschal abrechnen? Oder wie hoch soll die Kaution sein? Einfach die Standardfragen. Und je nachdem, was er quasi angibt, wird dann am Ende eben genau der Vertrag darauf optimiert. Der Vermieter muss also quasi keine Ahnung mehr haben, wie jetzt eine Vertragsgestaltung aussieht. Er muss nur wissen, was er möchte. Und wir generieren dann genau daraufhin den passenden Mietvertrag.
Okay, und du sagst also pro neu generierten Mietvertrag, der bei euch abgeschlossen wird, 9 Euro und sonst? Also irgendwie zahle ich eine Nutzungsfee, ist wahrscheinlich eine Software-as-a-Service-Lösung, ne?
Genau. Ansonsten haben wir verschiedene Tarife, 5 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat, abhängig davon, wie viele Einheiten ich quasi mit dem Modio verwalte. Der Standardtarif sind quasi die 15 Euro. Da sind aber noch ein paar mehr Sachen mit dabei. Also klar, die Vermietungsfunktion, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, da können wir gleich nochmal vielleicht auf die nächsten Stunde eingehen. Hab dann aber noch so Sachen wie eine Dokumentenverwaltung mit dabei, eine Aufgabenverwaltung, oder ein CRM mit meinen gesamten Mietern mit dabei und eine Kommunikationsfunktion, um quasi mit meinen Mietern dann entsprechend schreiben zu können, eine digitale Aushangfunktion, um meinen Objekten, zum Beispiel um allen Mietern in meinen Objekten beispielsweise Infos mitzugeben, wie der Schornsteinfeger kommt nächste Woche vorbei, bitte seien Sie zwischen 8 und 12 Uhr anwesend. Und also wir bauen das quasi jetzt nach und nach noch weiter aus. Die Vermietungsfunktion ist entsprechend ist jetzt am Markt, kommt auch gut an. Und jetzt kommen quasi Schritt für Schritt noch Funktionen für die unterjährige Verwaltung mit dazu. Ganz aktuell arbeiten wir gerade an einer Betriebskostenabrechnung, einer Buchungsfunktion und einer automatischen Mieteingangskontrolle.
Okay, seit wann seid ihr am Markt?
Wir sind jetzt, also letztes Jahr im Oktober, also Oktober 25, sind wir quasi online gegangen. Und hatten davor ja jetzt, also mittlerweile knapp 2 Jahre Entwicklungszeit, wo wir uns quasi unsere Keller eingeschlossen hatten und Tag und Nacht.
Wahnsinn, ne? Und das ja quasi dann wahrscheinlich nebenberuflich, oder habt ihr euch quasi wirklich hauptberuflich auf das, ihr müsst ja irgendwie nebenbei auch Geld verdienen.
Ne? Ja, das war auch eine Herausforderung, das Ganze. Also wir sind 4 Gründer und haben das alle wirklich nebenbei quasi entwickelt. Also wenn man noch von nebenbei sprechen kann, das war halt dann eine Laptop zu.
Habt ihr selbst programmiert?
Ja, ist alles. Alles selbst entwickelt, genau. Also wir sind jetzt 4 Gründer und haben noch 2 Freelancer mit dabei, die auch beide entwickeln. Also 3 technische Entwickler und dann noch die 3 Fachler, wo ich einer davon bin.
Jetzt habe ich selbst noch für eine SaaS-Firma gearbeitet und weiß, dass solche Themen wie After Sales und Co. total unterschätzt werden. Die Fragen, die die Kunden anschließend haben, das ist ohne Ende und das kostet Ressourcen ohne Ende. Macht ihr das schon oder seid ihr noch so in der Phase, wo ihr erstmal in den Markt rein wollt?
Ja, also wir wollen jetzt erstmal in den Markt rein und kommt auch gut an, würde ich sagen. Also wir hatten jetzt im Oktober war die Immocation-Messe, wo wir mal unterwegs waren und da mal mit vielen Leuten gesprochen. Und da hatten wir quasi mit unserer ersten Marktversion mal Kundenfeedback eingeholt und es kam wirklich super an, muss ich sagen. Also seitdem melden sich auch wirklich wöchentlich neue Leute an und haben jetzt aber noch keine Werbung geschalten, muss man dazu sagen. Also das ist
Gut für euch, ne? Vor allen Dingen, wo wollt ihr rein? In welchen Markt? Wollt ihr diesen professionellen, also die ganzen BFW-Kunden oder wollt ihr quasi, also die Vonovias und Co. oder weil der Großteil in Deutschland ist privater Vermieter? Hm?
Ja, tatsächlich gibt es in Deutschland, je nachdem, welcher Zählung man Glauben schenkt, ungefähr 3,9 Millionen Vermieter. Und die allermeisten davon sind entsprechend eben auch die private Vermieter. Und das ist auch genau unser Markt, dass wir haben quasi eine gute, schnelle und intuitive Lösung geschaffen, um eben dem privaten Vermieter wirklich ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er Schritt für Schritt durch die gesamte Vermietung geführt wird. Letzten Endes sind wir aber auch offen. Also man muss ja sagen, die Lösung bietet eigentlich für jeden einen Mehrwert, der halt auch Vermietungen durchführt. Und das würde entsprechend auch der Hausverwalter sein und natürlich auch der Makler, der quasi Vermietungen anbietet. Jeder, der quasi eine Vermietung effizient machen möchte und dabei, ich sag mal, keinen Papierstau und Drucker verursachen will, kann eigentlich Immodio verwenden. Wobei wir schon sagen, die Fokusgruppe sind die privaten Vermieter eigentlich.
Mhm. Ja. Das stimmt ja. Das kenne ich aus meinem privaten Umfeld. Da sind einige private Vermieter drin. Das ist sehr lästig, was da so alles passiert. Jetzt interessieren mich noch so ein paar Startup-Daten. Habt ihr Venture Capital drin? Wie seid ihr finanziert? Habt ihr vor, das ganze Ding groß zu machen und in 3 Jahren an irgendjemanden zu verkaufen und euch auf die Bahamas zurückzuziehen? Oder wie ist quasi eure Vision für die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ja, kann ich gerne mal ein paar Takte zu verlieren. Tatsächlich sind wir, Stand heute, 30. Januar, komplett bootstrapped. Also das heißt, wir haben keinen einzigen Euro Fremdkapital noch im System. Zeichnet sich aber ab, dass sich da jetzt in naher Zukunft was ändern wird. Also wir haben jetzt schon erste Gespräche mit Investoren, hatten eigentlich lange Zeit gesagt, wir machen es ohne Investor. Einfach, weil es nicht notwendig ist. Also wenn du jetzt auch schon in einem SaaS-Unternehmen gearbeitet hast, wirst du auch merken, gemerkt haben, das ist bei SaaS-Produkten relativ leicht, da einfach mal anzufangen, weil du nicht so riesige Kostenhebel im Hintergrund hast. Du musst kein Lager aufbauen, du musst dir keine Bestände einkaufen. Du kannst da einfach mal relativ viel, relativ kostengünstig ausprobieren. Und wir merken jetzt aber trotzdem, gerade im Bereich Marketing würde es schon sehr gut tun, dann einen Investor dahinterstehen zu haben, der A, die Kontakte hat, und B, auch das Kapital, um hier entsprechend Werbung zu schalten. Also Werbung auf Google und Meta ist wirklich alles andere als günstig, muss man sagen.
Ja, absolut, ja.
Und da wird auch Kapital benötigt, tatsächlich.
Auch so auf LinkedIn, ne? Da sind auch sehr, sehr viele unterwegs. Das ist unfassbar teuer, wie teuer.
Ja, und auch muss man dazu sagen, also mittlerweile hat Imodium eine Größe erreicht, wo es einfach nicht mehr geht, dass wir das quasi nur noch am Wochenende und ab, sag mal, 15 Uhr bis, naja, nachts betreiben. Also wir müssen da einfach auch dann das Commitment setzen und sagen, ja, wir machen das jetzt ab März alle entsprechenden Vollzeit.
Ah, das heißt, ihr seid noch gar nicht alle komplett 100% drin, sondern ihr macht nebenbei noch eure Jobs und macht das quasi dann nach Feierabend, so ungefähr.
Genau, also wir haben, der eine macht es quasi schon in Vollzeit, ich mach meinen normalen Job nur noch in Teilzeit, und ein Bottleneck, den wir quasi haben, ist auch ein bisschen die Entwicklung. Weil unser Hauptentwickler macht das eben noch in seiner nebenberuflich, wenn man so möchte. Also das klingt jetzt wirklich falsch. Also er macht quasi seine normalen 40 Stunden und die restlichen 40 Stunden, die Woche noch so bietet, macht er quasi dann für Imodio. Aber klar, das wäre nochmal ein riesiger Booster, wenn dann quasi die Entwickler auch alle in Vollzeit noch arbeiten können und nicht nur am Wochenende. Und
zumal ja, man hört immer so, die ersten 3 bis 5 Jahre ist so ein Startup eigentlich eine Geldvernichtungsmaschine. Ja. Also merkt ihr das auch oder sagt ihr, wir haben es eigentlich so gut hingekriegt, dass wir schon relativ profitabel agieren könnten?
Ja, gar nicht. Also ich muss sagen, aktuell schauen die Zahlen gut aus. Man muss sagen, wir arbeiten da, wie vorhin schon erwähnt, im SaaS-Bereich kann man sehr viel auf viele Ressourcen zurückgreifen, die am Anfang auch einfach gar nicht teuer sind. Die ersten 5.000 Kunden sind bei uns am CRM kostenlos. Das Backend ist sehr, sehr krass skalierbare Lösung, die auch am Anfang wirklich wenig Kapital einnimmt. Klar, muss halt dazu sagen, wenn wir uns jetzt unsere Gehälter auszahlen müssten, dann wäre es schon was anderes. Ne? Den Luxus haben wir gerade noch, dass es quasi, dass der große Posten wegfallen wird. Aber genau dafür kommt ja dann vermutlich der ein oder andere Investor mit dazu, um eben den Punkt abfangen zu können. Ne?
Und wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, Lukas, was bist du dann immer noch bei Imodio oder bist du dann woanders? Wo ist eure Vision quasi, die ihr habt?
Ja, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt. Also ich glaube, wir alle haben an diesem Unternehmertum wirklich Gefallen gefunden. Und ich kann es mir tatsächlich nicht mehr anders vorstellen, als nur noch das zu machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 5 Jahren dann plötzlich sagen, ja, jetzt gehen wir wieder ins Angestellten.
Das hört dein jetziger Arbeitgeber bestimmt total gern.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ja, man muss dazu sagen, ich selbst arbeite quasi in Teilzeit und mein Arbeitsverhältnis ist sowieso bis September 26 befristet.
Ja, dann
dementsprechend ist es doch wurscht. Ja. Ist das sowieso nicht die höchste Priorität, würde ich behaupten.
Ne? Okay. Jetzt seid ihr in dieser Startup-Welt und natürlich beobachtet man die so als Journalist und hat auch Berührungspunkte damit. Aber was würdest du sagen, unterschätzen Außenstehende, wenn man so ein Startup aufbaut? Gerade in so einer Branche und Immobilienbranche ist, also zumindest in der Welt, in der ich mich so bewege, in dieser professionellen Immobilienwelt, die ist schon sehr intransparent. Ne? Und da reinzukommen, das ist schon ein dickes Brett zu bohren. Wie erlebst du das?
Ja, ich erlebe das tatsächlich genauso. Also ich glaube, was am allermeisten unterschätzt wird, ist tatsächlich einfach der Zeitaufwand und das Commitment, den man aufbringen muss. Also es ist wirklich, wirklich irre, wie oft wir schon nachts um 1 und 2 noch irgendwelche Telefonate geführt hatten im Team und wie viel Zeit man am Ende des Tages reinstecken muss, damit da wirklich was Gutes was draus wird. Das betrifft erstmal rein die Entwicklung und dann aber auch auf der anderen Seite Leute davon zu überzeugen, dass das, was man getan hat, auch einen wirklichen Mehrwert stiftet und einfach mal die ersten Kunden quasi auf die Plattform zu bringen, ist, glaube ich, schon was, wo man wirklich viel Energie auch reinstecken muss. Bis wenn man quasi ein Produkt geschaffen hat, das so gut ist, und das ist auch ein Problem, dass es quasi, ich sag mal, mindestens mal 80-90% dessen abdeckt, was die Leute auch brauchen, muss schon viel passieren tatsächlich. Und das ist auch so ein bisschen so ein Thema. Viele wollen immer gleich eine Lösung, die quasi alles kann. Und das ist halt auch manchmal schwer zu liefern, gerade am Anfang. Am Anfang muss man einfach mal den Mut haben, mit einem MVP, sagt man ja da, mal den Markt zu gehen und dieses Produkt dann Stück für Stück auszubauen. Speziell die Immobilienbranche, weiß ich gar nicht, ob die da groß anders ist als andere Bereiche. Ich glaube, das ist überall das Gleiche. Ich meine, du bist auch auf LinkedIn unterwegs. Wenn du von jemandem angeschrieben wirst, der dir irgendwas verkaufen möchte, bist du per se erstmal abgeneigt. Unabhängig davon, ob du jetzt Immobilien-Background hast oder sei es Maschinenbau oder eben auch Marketing. Also ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, vor der viele Leute stehen, die quasi ein neues Produkt am Markt bringen, das erstmal noch keinen eigenen Markennamen hat. Man braucht eine gewisse Bekanntheit, bis es dann einfach gut angelaufen ist.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass man unbedingt abgeneigt ist, aber es gibt ja so verschiedene Lebensphasen, in denen man ist, ja. Und es muss ja, also der oder diejenige müssen mir sofort aufzeigen, dass ich da offensichtlich einen Bedarf habe, den ich im besten Fall noch gar nicht wusste oder den ich schon vielleicht wusste und sie dafür eine Lösung haben. Und das natürlich auf eine plakative, aber doch humorvolle, unterhaltsame Art und Weise, dass ich getriggert werde. Ja, wenn das irgendwie nur kommt, ja, ich habe hier was Tolles gemacht und so, das kriegen wir am Tag 20 Mal. Ja, also das ist wirklich schon erstaunlich. Deswegen war ja auch bei dir so, du bist dran geblieben. Ja, und fand ich total gut, dass du das gemacht hast. Was waren so eure Learnings gerade am Anfang? Wie oft wolltet ihr quasi sagen, ey, leck mich doch im Arsch, ich bleib Elektrotechnik und das war's?
Ich glaube, das allerwichtigste Learning, das kann ich wirklich auf einen Punkt bringen, ist der Fokus. Ich weiß noch, als wir angefangen hatten, war die Idee, also die große Vision, naja, wir machen mit Imodio quasi die Software zur automatisierten Hausverwaltung. Und wir hatten dann in der ersten Woche lustige Bilder auf Figma designt mit einem Button, jetzt Automatisierung beginnen, so in der Art. Ne? Und da haben wir dann festgestellt, oh ja, gehört auch schon ein bisschen mehr dazu, als einfach nur ein paar lustige Designs in Figma zu erstellen. Und haben dann damals eben gesagt, wir müssen uns fokussieren. Wir können nicht von Anfang an alles abbilden wollen. Und haben dann überlegt, mit was fangen wir an? Und da war eben der allererste Schritt dieser digitale Mietvertrag, den wir dann eben designt hatten. Und das war unser allererstes Produkt. Das haben wir solide geleistet. Und danach konnte man sagen, jetzt baue ich Schritt für Schritt die Sachen mit dran. Schauen wir den Prozess vorher an. Eben Besichtigungsmanagement, Terminkoordination, Unterlagen anfordern und aber auch die Sachen danach. Was kommt denn nach der Mietvertragsunterzeichnung? Naja, da kommt die Wohnungsübergabe. Entsprechend haben wir dann ein Feature rausgebracht, mit dem man die Wohnungsübergabe auch digital abhalten kann. Kannst quasi mit dem Smartphone in die Wohnung gehen, Fotos von deinen Zählerständen, von deinen Mängeln machen, die Schlüssel dokumentieren und quasi den Schritt danach uns erst nochmal genauer angeschaut. Mhm. Auch dann, was kommt danach? Naja, danach kommt die Wohnungsgeberbestätigung. Auch die muss ich irgendwie organisieren und versenden. Auch darum haben wir uns quasi gekümmert. Und da ist, glaube ich, wirklich das Allerwichtigste, klein anfangen, sich ganz klar auf Sachen fokussieren, das gut machen und danach kann ich es ausbauen. Und nicht mal hier was, mal da was, mal dort was. Von allem so ein bisschen was zu können, aber nichts gut, nichts gescheit, sondern wirklich ein klarer Fokus auf das, was jetzt gerade wesentlich ist und das dann versuchen, gut umzusetzen. Das würde ich sagen, war so das größte Learning, das wir daraus gezogen haben.
Musstet ihr euch gegenseitig da auch oft antreiben oder wart ihr alle 4 so fokussiert, dass ihr das immer hingekriegt habt? Weil wenn man das, man kennt das so aus dem Freundeskreis, ne? So jetzt bleibt mal bei der Sache und komm mal wieder zurück und dann, wenn man keinen klaren Ablauf hat für ein Meeting, dann verzettelt man sich sowieso. Ja, jetzt glaube ich, dass ihr nicht für jedes Telefonat, das ihr führt, irgendwie einen Status Quo im Kopf habt, wo ihr hinwollt. Wie oft habt ihr euch gegenseitig verzettelt?
Ich würde sagen, das ging tatsächlich. Also wir alle sind ein Stück weit gebrandmarkte Kinder aus der Konzernarbeit und wir wissen, wie viele unnötige Meetings und nochmal Meetings und Workshops und was es nicht alles gibt, da draußen unterwegs sind. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen das schlank machen und cool machen und uns eben nicht da an irgendwelchen kleinen verzetteln. Und das hat, glaube ich, ganz gut hingehauen. Also klar, gab es sicher auch mal das ein oder andere Beispiel, wo wir gesagt haben, ja, da haben wir mal ein bisschen was probiert und das wurde dann vielleicht nochmal nach hinten priorisiert. Aber summa summarum würde ich behaupten, dass wir eigentlich alle einen relativ guten Fokus hatten, auch noch haben und da bis heute dran festgehalten haben. Also kann ich
allein so die Arbeit auf 4 Schultern zu verteilen, ne? Der eine will jetzt nochmal eine Woche Skifahren gehen und kriege ich dann gleich ein schlechtes Gewissen, weil die anderen 3 die ganze Nacht arbeiten und so. Das stelle ich mir alles nicht so richtig einfach vor, aber toll, wenn ihr es hingekriegt habt, ja?
Ja gut, also der Punkt, da hast du recht auf jeden Fall. Also ich glaube, auch die letzten 1,5 Jahre haben unsere Privatleben alle sehr stark gelitten, auch zu einem großen Teil. Einfach, weil es halt wirklich nichts anderes gab, als Tag und Nacht zu arbeiten und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine eigene Beziehung hatte auch die ein oder andere Strapaze überstanden und es war auch nicht so einfach, das mit der Partnerin abzustimmen. Ne? Man muss halt immer wieder sich klar machen, man hat hier quasi jetzt gerade einen Traum, den man verfolgt und da mussten dann leider, muss ich auch sagen, manche Dinge hinten angestellt werden.
Das hat die Beziehung überlebt? Bitte,
sie hat sie überlebt.
Müssen wir mit einem Happy End enden hier. Okay.
Nee, also sie hat sie überlebt und auch wirklich, ich würde sagen, wir sind beide gestärkt daraus hervorgegangen und da glaube ich, können wir glücklich sein, dass wir so viel über Dinge reden konnten,
ja. Um
das dann auch vielleicht entsprechend gut gemeinsam zu meistern. Wäre auch, ich glaube auch, ich kann für mich behaupten, ich hätte mich nicht so stark in die Arbeit fokussieren oder auf die Arbeit fokussieren können, wenn nicht vielleicht meine Partnerin mir hinten an den Rücken freigehalten hätte. Also das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
Das glaube ich sofort, ja.
Nicht selbstverständlich an der Stelle, ja.
Das eine ist, das Produkt zu entwickeln, das andere ist, es irgendwie an den Markt zu kriegen, an einen Markt, der ja total intransparent ist. Ne? Ich weiß nicht, ob der Typ vor mir an der Kasse vielleicht Vermieter ist. Ich weiß es einfach nicht. Ja, also man kann nur den klassischen Weg gehen, auf Veranstaltungen sich rumtummeln. Also erstmal über den professionellen Weg irgendwie in die breite Masse zu kommen, weil der Marketingaufwand an jeden Vermieter irgendwie immer ranzukommen, dafür brauchst du Venture Capital bis nach Meppen, ja, wie man hier so schön im Norden sagt. Du bist hier in Norddeutschland, deswegen verzeih mir ein paar Slangs. Wie geht ihr an den Markt? Wie versucht ihr quasi euren Pitch irgendwie outzurollen oder wie man das auf Neudeutsch sagt?
Ja, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, unser erster Aufschlagpunkt war quasi dieses Festival in Leipzig und da ist auch weiterhin unser Plan, genau diese Veranstaltungen über die nächsten Jahre zu besuchen. Einfach weil du, ich sag mal, mit relativ wenig Kapitaleinsatz immer ganz genau hunderte, wenn nicht tausende Menschen deiner Zielgruppe erreichen kannst. Mhm. Also diese Messen sind wirklich nicht zu unterschätzen, muss ich sagen. Das ist ein Hebel, den man am Schirm haben sollte. Jeder, der in dem Bereich sich gerade was aufbauen möchte, sollte sich wirklich überlegen, auch wenn diese Tickets erstmal teuer erscheinen, das Geld nicht einfach in die Hand zu nehmen. Und genau den Weg möchten wir nach wie vor beschreiten. Plus jetzt eben dann nach und nach die Werbung auf Meta und Google zu schalten.
Klar, da kommst du nicht dran vorbei. Aber an die Profis natürlich dann, ne, über klassisch BFW-Veranstaltungen und wie sie alle heißen. Ne?
Genau, es gibt ja wirklich auch genügend Sachen dazu, muss man auch sagen. Also,
deswegen lade ich dich jetzt auch schon mal ein. Komm am 19.02. einfach nach Frankfurt. Wir machen eine Veranstaltung zum Thema Bauturbo. Da sind einige Wohnungsleute von BFW, kommen Geschäftsführer und von städtischen Wohnungsbaugesellschaften kommen Menschen. Komm da gerne vorbei, du bist herzlich eingeladen.
Oh, sehr gerne, das Angebot nehme ich auf jeden Fall wahr. 19.02. sagst du.
Ja, musst aber nach Frankfurt in die Welle kommen. Ja, ich weiß nicht, ob das für einen Franken die böse Gegend ist von Deutschland, ich weiß es nicht.
Oh, ich glaube nicht, also wären mir nicht bekannt. Ich komme sehr gerne.
Jetzt bist du ja nicht nur bei Imodio, wie ich es jetzt liebevoll nenne, ich ziehe das einfach durch, ja, ich finde das einfach sehr sympathisch, sondern du bist ja ein Stück weit auch Investor, ja. Wo würdest du sagen, verliert denn so ein Investor im Moment die größte Zeit und die meisten Nerven in so einem Prozess? Ist es gerade am Anfang so, oh, der Mieter hat gekündigt, jetzt beginnt der Kram von vorne, oder wo ist da der größte Aufreibungspunkt für einen Investor?
Ja, ich glaube genau, du hast es angesprochen, die Kündigung des Mieters ist, glaube ich, ein Riesending. Also wir besitzen jetzt zu dritt aktuell 17 Einheiten, nur um das mal von der Größe einordnen zu können. Und es war schon immer ein Punkt, wenn eine Wohnung gekündigt worden ist, ist halt wieder ein riesen Aufmarsch losmarschiert. Wie du sagst, den Prozess muss ich nicht nochmal durchkauen, Wohnung hochladen, Termine ausmachen, Mietvertrag auf. Also all diese Sachen, die da losziehen, sind einfach mit enormen Aufwand verbunden. Und das Problem ist, da muss es halt einfach auch oftmals schnell gehen, weil, naja, wie wir alle wissen, Leerstand kostet einfach jeden Tag bares Geld. Und das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Und unabhängig davon erlebe ich es auch gerade wieder aus erster Hand. Wir gucken uns gerade in Fürth noch ein Mehrfamilienhaus an dem wir Kaufinteresse haben. Und haben da jetzt auch die Zusage bekommen von Seiten der Verkäuferin. Und jetzt geht es wieder los, all diese Banken abzuklappern. Ne? Und es ist wirklich
verrückt. Der Gang nach Canossa beginnt von vorne.
Wirklich, es ist fürchterlich. Und das Problem ist ja, dass ich nicht einfach mal eine Bank anrufen kann und fragen kann, hey, gib mir noch mal eine gute Zinsindikation. Einfach, dass ich es ein bisschen einordnen kann, sind wir eher bei 3,6, eher bei 4,5% Zinsen. Was müsste ich ungefähr tilgen, wenn ich eine 90 oder 100% Finanzierung haben möchte? Sondern du musst jedes Mal aufs Neue eine Selbstauskunft und Gehaltsnachweise und eine Schufa-Auskunft und die betriebswirtschaftliche Auswertung mit nachreichen, dein Jahresabschluss und all diese Themen. Und also an die Leute da draußen, an die Hörer, wenn jemand da vielleicht einen SaaS im Kopf hat, den Prozess kann man durchaus standardisieren und digitalisieren, würde ich mal behaupten.
Das glaube ich total, ja. Was bist du lieber, Investor oder bei Imodio?
Und es hält sich, glaube ich, gut die Waage. Und das Schöne ist ja in dem Zusammenhang, dass wir unsere eigenen Kunden sind. Also wir auf der einen Seite entwickeln wir quasi die Software und auf der anderen Seite
nutzen wir sie direkt. Wer finanziert euch einfach? Verstehe.
Ja, so leicht ist es dann doch noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es nett, diese beiden Perspektiven mitzubekommen. Das macht die Software vielleicht auch ein Stück weit praxistauglich, weil die Probleme nicht irgendwie in einem Keller entwickelt worden sind, sondern direkt aus der Praxis heraus entstehen, weil wir selbst Vermieter sind und wissen, was wir einfach brauchen, was es vielleicht schon gibt, was es noch nicht gibt, wo es im Prozess hakt. Dementsprechend kann ich das gar nicht so genau sagen. Also ich würde sagen, da decke ich beide Perspektiven ganz gut ab an der
Stelle. Am besten wäre es, glaube ich, sogar, wenn ihr eure Plattform so weit ausbaut, weil ich kenne das so, als ich in die Branche kam, hieß es, oh, der Mieter hat wieder gekündigt, das kostet mich jetzt wieder eine Jahresmiete, ja, weil musst renovieren, der Leerstand, bis du jemand Neues gefunden hast, was weiß ich. Vielleicht ist da noch ein bisschen Unrat, den du wegmachen musst und Co. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch eine Jahresmiete ist, ehrlich gesagt. Dass ihr quasi nicht nur bei dem Prozess anfangt, Vermietung, sondern also Entmietung quasi, ne? Der Mieter hat gekündigt. Okay, wo kriege ich die Handwerker her? Was muss überhaupt gemacht werden? In welchem Zustand ist die Wohnung? Und diesen ganzen Bums, der da hinten dran hängt. Aber das ist dann natürlich dann oftmals auch eine menschliche Aufwand und kein digitaler mehr. Ja,
ist ein bisschen die Sache, ne? Also haben wir jetzt auch schon Gedanken drüber gemacht und gibt es auch schon den einen oder anderen Ansatz, das zukünftig mal mit zu verbinden. Man muss sich halt immer auch die Frage stellen, bei solchen digitalen Produkten ist es wichtig, Sachen standardisieren zu können. Du brauchst klare Prozesse und die musst du abarbeiten können. Das ist manchmal nicht ganz leicht, gerade wenn eben viele individuelle Sachen von der Seite mit reinkommen. Möglich ist es, das aber zukünftig auch mit auszubauen.
Und ganz jetzt beginnt eure Arbeit ja erst, ne? Also entschuldige, wenn ihr jetzt quasi am Markt seid, jetzt kommen die ganzen Rückmeldungen. Oh, ich brauche das noch, könnt ihr nicht das machen? Der Button wäre aber besser, wenn der links wäre anstatt rechts. Oh, könnt ihr den nicht über rot machen? Die Schriftart gefällt mir nicht. Da gibt es tausend Themen, die dann zurückkommen, die dann erstmal, okay, die lösen dich ja von deinem Problem. Ne? Du bist in deinem Kopf ja schon bei dem, okay, ich bin Problemlöser, aber der Nutzer wird dir so viele Dinge aufoktroyieren, dass du dich erstmal mit irgendwelcher Scheiße beschäftigen musst, die auch zu ein Stück weit Frustration sorgen wird. Ich hoffe es nicht in eurem Fall.
Nee, also kennen wir ganz gut. Ich glaube, jeden Tag zetteln bei uns E-Mails rein nach. Warum habt ihr nicht daran gedacht? Das wäre doch noch cool. Und ach, schon mal, genau. Das ist ja gut. Aber macht es doch nochmal so und so. Ich würde mal sagen, eine gute Software oder allgemein ein gutes Produkt lebt vom Kundenfeedback. Und das kann man nach bestem Wissen und Gewissen einbauen. Und gerade wenn mehrere Leute einen Pain haben, ist es, glaube ich, eine gute Sache, das nochmal nachschärfen zu können damit dann.
Dafür braucht es auch ein gewisses Mindset, sowas wie Stressresilienz, auch Dinge mal aushalten. Du schreibst, glaube ich, nebenbei noch eine Doktorarbeit, damit mich nicht alles täuscht.
Mhm. Genau, ja.
Hast du so ein Harry Potter Stundenglas? Du bist eigentlich irgendwie, kannst dich zurückbeamen und kannst dann Dinge gleichzeitig machen? Oder wie macht man das?
André, ich wünschte, ich hätte das manchmal, aber leider noch nicht. Auch das ist eine gute Idee vielleicht, wenn da das ein oder andere Startup in Deutschland mal Zeitreisen sich genauer anschauen möchte.
Heißt auch, du schreibst ja eine Doktorarbeit in Elektrotechnik, oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte im Bachelor E-Technik studiert und bin dann aber im Master eher auf in die Richtung Organisationsentwicklung, Weiterbildung gegangen mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik. Sprich also, man hätte damit ganz gut im HR-Bereich arbeiten können und Schulungen aufsetzen oder auch die Ausbildung leiten von Lehrwerkstätten und so weiter. So war da mal mein Fokus und bin im Zuge dessen mit meinem Promotionsthema eher ein Stück weit abgedriftet, würde ich sagen. Also es gibt, der Bereich nennt sich Berufspädagogik und da gibt es das Pendant der Wirtschaftspädagogik dazu. Das ist quasi genau das Gleiche, die aber nicht den technischen Hintergrund hatten, sondern eben den betriebswirtschaftlichen. Und in dem Kontext hat sich jetzt auch meine Promotion entwickelt, dass ich quasi eher in den Bereich der Strategieentwicklung abgedriftet bin. Und was ich da genau mache, ich gucke mir quasi an, wie man als Unternehmen, meistens als größerer Konzern muss man dazu sagen, die Strategiearbeit stärker mit der operativen Expertise der Mitarbeiter quasi koppeln kann. In der Idee, Strategie kommt in der Regel eher vom Management, eher auf den ersten beiden Verantwortungsebenen angesiedelt. Aber die Leute, die es umsetzen müssen, sind die Mitarbeiter, die ja dann die operative Expertise haben. Und man guckt eben dann, wie man jetzt vielleicht den perfekten Match finden könnte zwischen Strategie, die von oben kommt, und operative Expertise, die von unten kommt, wo man quasi in der Mitte da den bestmöglichen Strategic Fit finden könnte. Das ist so ein bisschen der Ansatz meiner Forschung.
Ich finde das total super. Ich stelle mir nur die Frage, warum tust du es? Du kannst also sagen, ich habe da einfach gar keine Zeit für. Ich fokussiere mich jetzt auf Imodio, weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, ne, einen Doktortitel macht man ja meistens, wenn man irgendwie nach dem Studium noch wissenschaftlicher Assistent ist oder an der Uni noch ein bisschen arbeitet, um dann nebenbei dort quasi seinen Doktor zu machen und so. Und das ist dann ganz nett irgendwann mal auf der Visitenkarte, aber so what? Das Studium ist die Eintrittskarte in eine Welt und nicht unbedingt der Doktortitel. Bist du so ein Philanthrop oder warum machst du es?
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit dem geschuldet, dass Dinge, die ich anfange, kann ich schwer abbrechen. Und es läuft nebenbei so ein bisschen mit. Ich muss auch sagen, also da liegt, weiß Gott nicht, der Fokus drauf in dem, was ich aktuell zeitlich mache. Aber wenn ich die Zeit finde, schreibe ich gerne mal ein paar Sätze, ein paar Zeilen in meiner Dissertation. Und das Schöne an so einer Doktorarbeit ist ja, man ist zeitlich in der Regel nicht limitiert. Also man kann das Ganze über 5 oder 10 Jahre machen. Und immer wenn ich mal die Zeit finde, klingt ein bisschen komisch, aber es beruhigt mich auch ein Stück weit, was für mich zu machen, mich da okay. Ein bisschen, ich kann da gut runterkommen, kann mich da meine Texte vertiefen, einlesen, ein bisschen was schreiben. Und wenn ich da die Woche ein paar Stunden Zeit zu finden, ist das für mich nochmal auch ein guter Ausgleich irgendwie. Also das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, das ist nicht der Hauptfokus meiner aktuellen Tätigkeit.
Deine Partnerin muss also auch irgendwie in dem Bereich unterwegs sein, oder? Sonst
Nee, tatsächlich ist meine Partnerin in ganz vielen Bereichen das genaue Gegenteil. Also meine Partnerin studiert soziale Arbeit, auch
die hat aber dann Verständnis, die lernt Verständnis, die hat ganz viel Empathie und die, ne, die kann verstehen.
Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man einen Partner hat wie mich, ja.
Das stimmt, ja. Trotzdem in deinem Job bist du wahrscheinlich oft oder deinen Jobs, deinen Aufgaben, dem, was du dir deinem Leben quasi zugeschrieben hast, hattest du so oft Themen mit Druck, Unsicherheit, Verantwortung? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das gehandelt?
Ja, also Druck ist eine Sache, der kommt von allen Seiten auf mich, egal in welchem Bereich meines Lebens ich da schaue. ich glaube, da ist der Punkt einfach, also was ich mir immer wieder klar mache, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Diesen Gedanken habe ich oftmals. Und ausgehend von diesem Gedanken kann man sich ganz, ganz oft das Leben leichter machen. Und
lustig, genau, auf der anderen Seite auch.
Ja. Es ist so einfach, es ist dieser eine Gedanke, was wäre das Schlimmste? Und dann stellt man fest, naja, so schlimm wäre es ja gar nicht. Klar, im ersten Moment scheinen Probleme auch groß und schlimm zu sein, bloß dann geht man weiter, ja, was ist denn dann und was passiert denn? Also was würde denn passieren, wenn ich die Kette mal zu Ende spinne? Und dann stellt man fest, ja, all dieser ganz viel von dem Druck, der einem von außen oder auch von innen auferlegt wird, den man sich selbst auferlegt, ist eigentlich ein Stück weit künstlich. Der verpufft relativ schnell, wenn man die Gedanken mal zu Ende denkt. Und das hilft mir sehr stark tatsächlich. Und im zweiten Schritt ganz klar priorisieren. Das ist immer das Wichtigste. Gucken, was muss jetzt getan werden, was muss morgen getan werden, was muss in einer Woche erledigt sein. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Ich glaube auch, das sind die beiden schwierigsten Techniken. Ja? Zum einen dieses immer wieder bewusst machen, mein Kühlschrank ist voll, die Wohnung ist warm, mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin nicht mega pleite. Was könnte Schlimmeres passieren, als jetzt ein Risiko einzugehen?
Ja, ja. Ja, ganz genau.
Und auf der anderen Seite, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Ich wollte noch auf einen anderen Punkt eingehen, weil du mit das Thema Unsicherheit noch angespielt hast oder angesprochen hast. Auch das ist was ich lange Zeit als Thema vor mir hergetragen hatte, gerade auch im Studium, immer das Gefühl zu haben, alles, was ich mache, das täusche ich so ein Stück weit vor. Es ist ja mittlerweile jetzt dieses Imposter-Syndrom, das ja so in aller Munde ist. Und ich glaube, das sind Sachen, da kämpft jeder so ein Stück weit mit, oder? Also jeder kennt es, dass er das Gefühl hat, bin ich da eigentlich gut genug? Mhm. Und das muss man einfach mit der Zeit lernen, abzulegen. Und ich glaube, also was mir ganz, ganz stark da auch geholfen hatte, ich kann ein bisschen ausholen, also die Zeit meines Studiums und die Zeit davor waren alles andere als geradlinig. Also ich komme aus einer Familie mit zwei Eltern, die als eine Arbeiterfamilie, ich selbst bin Arbeiterkind, der Erste, der studiert hatte. Und ich hatte mich laufe meines Studiums immer als fehl am Platz gefühlt. Immer dachte, ja, lauter Akademiker und was mache ich hier? Ich gehöre doch gar nicht hin. Und also ständig mit Unsicherheiten zu kämpfen, das hatte ich wirklich sehr, sehr, sehr lange, eigentlich auch bis in mein Masterstudium hinein, dass ich immer dachte, ich schmuggel mich hier irgendwie so durch. Und ab einem gewissen Punkt ist, glaube ich, wichtig, dass einem klar wird, dass es jedem so geht. Und jeder, der nach außen noch so professionell auftritt und sich noch so professionell gibt, ist eigentlich auch nur jemand, der halt sein Zeug einfach macht. Und das ist, jeder kocht nur mit Wasser und jeder versucht nach außen hin eben einen guten Schein zu wahren, bis es dann auch wirklich geschafft hat, die Sachen umzusetzen. Und ich glaube, das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass alle Menschen einfach nur Menschen sind und man sich selbst auch vielleicht ein Stück weit nach außen anders wahrgenommen wird, als man sich vielleicht nach innen hin gerade fühlt.
Ich finde es total schön, weil du das sagst, weil ich mich da total wiedererkenne. Ja, diesen Erkenntnisprozess, den du vielleicht im Master hattest, der kam bei mir immer sehr viel später erst, weil ich, genau wie du, klassisches SPD-Haushaltskind, ich bin in der ganzen Familie der Erste, der studiert hat, der überhaupt Abitur gemacht hat. Ich bin der Erste, der dann mal nicht mehr irgendwie politisch nur in die eine Richtung gedacht hat, sondern irgendwie sich auch mal mit anderen Themen beschäftigt hat. Und man dachte immer, oh nee, also man hat ja auch mal erzählt bekommen, du musst Angestellter sein, ne, das ist der Sichere, ne, und die da oben, die sind immer die Bösen und dein Chef, den da ist immer gegen an und so, ne, und bis man diese Erkenntnis hat, wie du schon sagst, alle kochen nur mit Wasser, alle haben die gleichen Probleme, war auch ein Grund, warum ich mich dann mal aus der Branche verabschiedet habe, weil dieses alle sind hier die Geilsten und die Coolsten und alle haben keine Probleme und wir tragen alle nur die goldene Rolex, dass es eben nicht so ist, ja, und dass es nur eine Scheinwelt ist, die im Inneren der Menschen ganz anders aussieht. Aber das musst du erstmal aufbrechen. Und das ist in dieser professionellen Immobilienbranche noch viel schlimmer. Erst recht, wenn du Journalist bist, ne? Auf Deutsch gesagt. Die Leute wollen mir ja im Zweifel was verkaufen oder lügen mich im Zweifel an. Ja, also jetzt jetzt ein bisschen böse gesagt, aber du hast völlig recht, aber ich finde es toll, dass du das sagst und dass du diesen Erkenntnisprozess so früh hattest. Ja,
ja, ich glaube, dieses mehr Schein als Sein, das ist in vielen Branchen vertreten. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, gerade im Immobilienbereich ist das echt ein Thema manchmal. Also man kennt es ja selbst, also fängt im allerkleinsten Detail an, wenn ich eine Wohnung vermiete, lade ich natürlich nicht die Fotos hoch, die irgendwie jetzt hier im Halbdunkel aufgenommen worden sind, nicht geputzt, sondern klar, ich mache die Wohnung schön und sauber und klar, ich mache es an zur hellsten Stunde des Tages und mache noch einen schönen Filter drüber, ne, und gucke halt, dass ich die Wohnung nach außen hin super präsentiere, ob ich es jetzt vermieten möchte oder auch verkaufen will, das ist überall das Gleiche. Und es geht aber auch bis zu den ganz großen Themen weiter, also wenn man sich mal den Online-Auftritt des einen oder anderen Immobilienvertreters anschaut, ist schon verrückt, wenn man denkt, da läuft ja alles wie geschmiert. Und ich weiß nicht, ob wir auf das Thema noch zu sprechen kommen, aber allgemein diese ganze Coaching-Szene in dem Bereich ist da echt ein super Spiegel, ne? Also, hey, kauf dir 2, 3 Immobilien, hab passives Einkommen, fahr Ferrari und Lamborghini und deine Mieter und das Finanzamt bezahlen dafür. Und also das ist echt ein Thema, das gerade im Immobilienbereich aktuell echt brodelt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es die letzten Jahre so ein Stück weit, ja, ich würde nicht sagen schlimmer, einfach größer geworden. Ne? Also dieses Thema passives Einkommen durch Immobilien und super reich werden damit, nur noch mit dem Privatchat um die Welt chatten, das ist aktuell echt ein Problem, würde ich sagen, wo viele auch wahrscheinlich auf die Nase fallen, weil sie merken, ja, wurde mir jetzt zu viel versprochen vielleicht. Ne? So ganz passiv, das weiß jeder, der Immobilien besitzt, ist es einfach nicht. Und es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne?
Und das ist ein professionelles Geschäft. Ja. Also nur weil du weißt, was ein Kapitaldienst ist, kannst du noch lange nicht beurteilen, ob eine Immobilie gut ist oder nicht oder ob die zu dir passt oder nicht oder wie das Vermietungsmanagement ist. Und das ist deutlich, ich sehe das genauso wie du. Ja? Man braucht nur mal sein Instagram-Feed durchzugehen, wie viele Dirk Reuters einem da in den Weg spülen. Ja? Den Namen muss ich jetzt wegpiepsen, aber ist mir auch wurscht. Das ist schon der Wahnsinn. Ja, und wo man dann, ich sitze hier in Dubai und mein Geld verdient sich in Deutschland in irgendwie Castrop-Rauxel durch Vermietung und so, denke, boah, Leute, das ist wirklich, wirklich schrecklich, was ihr da macht. Und damit diskreditiert ihr auch die ganze Branche, ne? Also wir auf der professionellen Seite versuchen ja dafür zu kämpfen, dass wir eben nicht dieses Label haben, Porsche-Fahrer, Rolex-Trager und wir gegen die. Deswegen wäre meine Frage auch gewesen, wenn du jetzt so eine Vermietung machst und du machst eine Besichtigung, du gehst da persönlich hin, gucken die Leute dich erstmal an und denken, du willst mir die Wohnung vermieten? Oder, also du bist ja ein junger Kerl, ne? Man erwartet einfach was anderes. Ja? Es sei denn, du fährst jetzt mit dem Porsche vor. Ja,
ja, nee, tatsächlich erlebe ich auch regelmäßig, dass ich dann begrüßt würde, ah, hi, wo ist denn jetzt der Vermieter, so in der Art, also das ist jedes Mal ganz nett zu sehen, also kenne ich sehr gut auch diese Probleme, also was heißt Probleme, es ist ja dann auch nett aufgelöst und ich glaube, ich wäre selbst auch froh, einen jüngeren Vermieter zu haben, weil der einfach ein Stück weit näher auch an den Themen dran ist, die ich vielleicht kenne, ne? Und dementsprechend ist es immer erst mal eine ganz witzige Situation, löst sich aber auch dann schnell auf und dann sind die Leute eigentlich auch froh. Ah ja, cool, mal ein junger Vermieter. Ne?
Ja. Ich glaube, die Erfahrung lehrt. Nee, alles gut, erzähl.
Ist, glaube ich, ein Stück weit auch mal die Story, die man außenrum dann erzählt. Ne? Also, wir hatten das Thema Immobilien damals als Altersvorsorge mal angefangen und das spiegele ich auch meinen Mietern immer wieder und sagen halt, ja, das ist für uns quasi eine Kapitalanlage für die Zukunft. Wir wollen da jetzt auch nicht den letzten Cent rauspressen. Wir wollen quasi, dass die Miete die Bank gerade deckt und wir quasi damit zukünftig mal unsere Rente bezahlen können. Und die Story erzähle ich meinen Mietern gegenüber. Die wissen dann, was Sache ist und fühlen sich da auch eigentlich mal relativ wohl. Und ich glaube, damit fährt man ganz allgemein, glaube ich, immer ganz gut.
Ja, absolut. Das glaube ich auch. Also der Vorteil, entweder ganz junge Vermieter oder ganz, ganz alte, weil die haben auch keinen Bock auf so Mieterhöhungen und so ein Kram. Das merkt man auch im Umfeld immer so. Nee, ich habe ganz alte Vermieter, die nerven mich auch nicht mit irgendwelchen Mieterhöhungsthematiken. Die sind froh, wenn der Bums läuft und die mich eigentlich nie hören und nie sehen. Ja, also diese beiden Pole gibt's, glaube ich.
Ja, das ist halt ein bisschen die andere Seite. Bei einer ganz alten Vermieterin, ganz alten Vermieter ist oftmals das Thema, die wollen dann gar nichts damit zu tun haben. Und wenn dann mal der Wasserhahn tropft oder vielleicht mal das eine oder andere drum wackelt in der Wohnung, wird sich auch nicht drum gekümmert. Ne? Also das ist dann die andere Seite der Medaille, wenn man quasi gar nichts von seinem Vermieter hört. So eine Situation hatte ich auch mal privat selbst. gibt es auch nicht nur Vorteile, würde ich sagen. Dafür kommen meistens günstig und stressfrei wohnen dann.
Die schönste Rückmeldung, die ich mal gehört habe von einem Mieter, meine Birne im Backofen geht nicht mehr, können Sie mal vorbeikommen und das richten? Ja, das fand ich sehr sympathisch.
Ja, das ist nett.
Aber apropos Coaching, ich meine, du studierst oder du machst eine Dissertation ja ansatzweise in diesem Bereich. Wäre das dann ein Thema für dich, diese ganze Coaching-Thematiken? Also man braucht ja auch nochmal irgendwie bei den sozialen Netzwerken rumschauen, wie viele Coaches da rumlaufen. Jeder macht jetzt eine Masterclass, ja, und man sieht dann immer Bilder, wo irgendwie 100 junge Menschen freudestrahlend, jubelnd in einem Raum sind und irgendeiner 23-jährigen Gottheit frönen, die ihnen jetzt erzählt, wie man in Immobilien investiert. Mich gruselt es dabei, ja, ich denke mir mal, wie viel Geld müssen die Leute bekommen haben, um das zu tun? Wäre das für dich immer ein Thema, auch das aufzuräumen? Wie kann man quasi einen guten von einem schlechten Berater unterscheiden? Braucht man das überhaupt? Wie gehst du damit um?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe auch schon oftmals den Gedanken, ist eigentlich verrückt, ne? Was wir uns, also wir als Gründer uns für Arbeit machen und wie viel Zeit wir in dieses Produkt reinstecken, dass es wirklich ein sinnvolles Gesamtkonzept gibt. Und andere sagen halt, hey, schau mal, ich biete ein Coaching an, begleite dich ein bisschen und bekomme dann, weiß nicht, bis zu 10.000 Euro pro Verkauf. Muss aber sagen, aus den vorher genannten Gründen würde ich mich tatsächlich gar nicht in dem Bereich wohlfühlen. Also das ist, ich verstehe den Ansatz zu sagen, ich räume jetzt damit mal auf und mache es jetzt dann mal in gut, aber da glaube ich, habe ich mit Imodium meinen eigenen Ansatz gewählt, wie ich der Branche meinen Mehrwert quasi zurückgeben kann. Ja. Also Coachings sehe ich mich jetzt Stand heute auf jeden Fall noch nicht.
Trotzdem, kannst du Routinen empfehlen, die, ich meine, Dissertation, Imodio, Job, Privatleben, Sport, Umfeld, Natur, hast du Routinen, die du entwickelst oder Prinzipien, die dir helfen, so in dir selbst stabil zu sein dabei und dich selbst nicht zu verzetteln, um deine Zeit, die du hast, auch sinnvoll zu verteilen?
Lass mich da mal kurz drüber nachdenken.
Also wachst du jeden Morgen um 4.30 Uhr auf und machst erstmal den Halbmarathon, trinkst einen Chai Latte und dann geht's erstmal an den Laptop, an das MacBook natürlich.
Und nee, auf dann geht's erstmal ans Handy, um ein Instagram-Foto hochzuladen, dass ich jetzt an den MacBook gehe. Ne?
Ja.
Nee, tatsächlich ist es gar nicht so. Also ich versuche meine Zeit frei einzuteilen auf jeden Fall. Und ich glaube, was bei mir ein wichtiger Punkt ist, dass ich eben nicht davor zurückschrecke, dass es auch mal später wird. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und das liegt auch ein bisschen an mir selbst. Also ich bin selbst jemand, der auch abends gut und konzentriert arbeiten kann. Das ist nicht jeder so. Aber ich glaube, da kann da jeder ein bisschen sein Sweetspot finden. Ne? Ob man sagt, ich stehe morgens um 5 Uhr auf oder ich mache halt nachts bis um 12 oder 1, je nachdem, wie man sich da vielleicht wohlfühlt. Und ich glaube, auch wichtig ist, sich mal ein bisschen von den Gedanken zu verabschieden, dass Arbeit immer etwas ist, was quasi erledigt werden muss. Ne? Also
ja.
Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Erkenntnis. Wenn man Sachen gerne macht, dann ist das keine Arbeit in dem Sinne. Und das stößt auch oftmals auf Unverständnis, gerade auch bei vielen, die im Angestelltenverhältnis unterwegs sind. Die machen ab 16 Uhr den Laptop zu und wollen dann davon nichts mehr hören. Und das ist halt das komplette Gegenteil zu dem, wenn jemand
für
die Sache brennt, die er tut.
Ja. Ich hasse das Wort Feierabend. Ja, weil ich sitze auch, ne, gestern Abend saß ich auch bis 11 Uhr, glaube ich, da, um noch irgendwelche Videos zu schneiden oder irgendwas zu machen oder mit welcher Software kann ich was verbessern und so. Und das macht mir dann ja auch Spaß. Also das tue ich ja, weil mir das Freude bereitet und nicht, weil es ein Muss ist. Und ich sitze ja nicht hier und denke, oh, noch 5 Minuten musst du arbeiten, dann hast du Feierabend. Das ist ja totaler Quatsch. Ja, sondern selbst am Wochenende denkt man immer an Themen, oh, Montag könntest du mal das machen oder nochmal eine To-Do-Liste abarbeiten. Aber das mache ich ja aus einer Bewegung, weil mir das ja ein Stück weit Spaß macht. Na klar ist das nicht immer alles toll. Natürlich macht das nicht immer alles Spaß. Aber dieses, wenn die Leute sagen, oh, oder wenn andere sagen, na, machst du Feierabend, würde ich eigentlich am liebsten sagen, ich mache eigentlich nie Feierabend. Und das ist auch okay so. Das ist völlig gut. Das ist völlig in Ordnung.
Ja, der ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube auch da, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, Imodio ist aus einem Projekt unter Freunden gestartet. Ne? Und auch diese Freundschaft hat sich ein Stück weit einfach da entsprechend anders entwickelt. Während wir früher halt über, sag mal, alltägliche Dinge gequatscht hatten, während wir Feierabend, ich mache gerade Anführungszeichen, hatten, spricht man jetzt über Immodium und über die Software und über Themen von Vermietung und Prozessen und Digitalisierung. Und das ist ja auch keine Arbeit in dem Sinne, sondern das mache ich, weil es mir Spaß macht in diesem Moment. Ne? Und dementsprechend muss man diesen Cut einfach so ein Stück weit hinter sich lassen, dass es keine feste Grenze zwischen Arbeit und Freizeit gibt, wenn man was gefunden hat, was einem wirklich Spaß bereitet.
Und das sage ich auch immer in meinem Umfeld. Finde was, was dir Spaß macht und dann werd einfach gut darin. Und wenn du gut darin wirst, wirst du auch genug Geld verdienen, dass du ein nettes Leben hast. Aber dieses, okay, ich suche mir jetzt einen Job, der sicher ist, aber da mache ich dann meine 40 Stunden die Woche und werde demonstrieren, wenn ich eine halbe Stunde weniger oder mehr arbeiten muss. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, also wenn ich immer so sehe, die ganzen Arbeitskämpfe und so, denke ich, was, worüber reden wir jetzt? Also, ja, also es gibt ja so einen förmlichen Akt, zum Beispiel der Anträge auf Mehrarbeit zu leisten. Ja, also wenn du irgendwie mehr als 10 Stunden arbeitest, musst du einen Antrag stellen und so. Und das mache ich nie, weil ich mir denke, das ist ja Quatsch, muss ich jeden Tag einen Antrag stellen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, und was ist denn, ich kann auch gar nicht trennen zwischen, das ist jetzt Arbeit, das ist keine Arbeit, ja. Was ist ich muss gleich mal was essen, aber da mache ich keine Pause, sondern da mache ich mir irgendwas zu essen und denke dabei nach, oh, wie könntest du das nochmal verbessern? Was hast du gerade mitgenommen aus dem Gespräch? Wie könntest du den Podcast schneiden? Und so, das ist ja auch ein Stück weit, deswegen kann man das überhaupt gar nicht trennen, ehrlich gesagt. Und das ist ja der beste Effekt, den du haben kannst. Ja, indem du, was nicht so toll ist, wenn du von der Arbeit träumst, also wenn du morgens aufwachst und schon die To-Do-Liste im Traum erarbeitet hast, das macht manchmal nicht so viel Spaß, aber wem erzähle ich das? Du hast ja wahrscheinlich viel mehr auf der To-Do-Liste als ich. Deswegen auch, wie gehst du mit Stress um? Hast du so, meditierst du? Machst du, wie heißt das? Nicht Tai Chi, Qigong, was gerade alle machen. So auf einer Matte irgendwelche Sonnenfiguren und sowas.
Also ich sag mal,
Yoga, so heißt es, ja.
Unabhängig von Qigong oder Yoga habe ich meiner Freundin für nächsten Sonntag, also übermorgen, ein Gongbad geschenkt, mit dem wir uns quasi meditativ von Rhythmen energetisch halten lassen.
Den habe ich gut geraten, ey.
Ja, ich muss aber sagen, das ist völlig abseits dem, wie ich sonst meinen Kopf frei bekomme. Und ansonsten würde ich sagen, der klassische Weg ist einfach mal halbe, dreiviertel Stunde draußen laufen gehen oder sei es auch nur spazieren gehen, kurz an die frische Luft. Das ist, glaube ich, für mich der allerbeste Weg. Manchmal stehe ich morgens auf und gehe ins Fitnessstudio, um so in den Tag zu starten oder ihn auch so erstmal abzuschließen. Aber ich habe da jetzt keine allzu besonderen Praktiken. Ich glaube, frische Luft ist da immer das Allerbeste. Der Mensch ist draußen groß geworden und geboren, evolutionstechnisch gesehen. Und ich glaube, da fühlt man sich auch am allerwohlsten. Und das hilft auch am allerbesten, den Kopf frei zu bekommen. Ich kann Waldspaziergänge sehr empfehlen. Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass ein Waldspaziergang den Ruhepuls positiv beeinflusst.
Ich komme vom Meer. Ich muss jetzt natürlich sagen, Meerspaziergänge sind viel besser als Waldspaziergänge. Ja, aber das Meer ist natürlich sehr viel weiter weg für viele als der Wald um die Ecke.
Ja, für mich wäre das nächste Meer.
Ich finde das lustig, dass du das erzählst, weil ich erwische mich. Früher dachte ich immer so, ich muss Wellness machen. Ich muss in die Sauna gehen und muss mich irgendwie sowas hingeben und so eine Kurpackung machen und eben Gesichtsbehandlungen und dann macht man das und dann stellt man fest, ich spiele mich gerade, wie ich versuche, Wellness zu machen. Ja, aber bin ich eigentlich nicht. Innerlich denkt man, oh, ich muss jetzt eigentlich los, ich könnte jetzt schon wieder drei andere Sachen machen. Und das finde ich immer dann erstaunlich. Ja?
Das kenne ich nur so gut. Man sitzt dann bei einer Massage und denkt dann über die Arbeit nach und überlegt dann, Moment, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen abschalten. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, dieses Abschalten und Abstand zu dem zu bekommen, was man liebt und gerne tut, ist manchmal gar nicht der beste Weg. Also es ist wichtig ist, dass man dabei keinen Stress empfindet, würde ich sagen. Zumindest keinen negativen Stress in dem Sinne. Und dann kann man den Kopf auch gerne mal voll haben mit Sachen, die man gerne hat. Ne? Also du würdest dir auch auf gar keinen Fall Gedanken darüber machen, wenn du jeden Tag ans Eisessen denken würdest. Das sind einfach normale Gedanken und so, wenn du Eisessen gerne tust und dann deine Arbeit auch gerne tust und bei beiden keinen Stress empfindest, ne? Ich sag mal, über irgendwas muss der Kopf ja nachdenken, solange der dabei keine Stresshormone ausschüttet, ist das, denke ich, alles in Ordnung.
Ja, es dürfen halt nicht zu viele Prozesse auf dich zukommen, die dich arbeitsmäßig belasten mit dem Gedanken, ich muss noch das und das tun. ja, sondern eher so, wie könnte ich denn das und das noch verbessern oder welche Ideen hat man? Das ist leider der Nachteil des täglichen Arbeitens so, ne? Natürlich muss ich eine Geschäftsjahresplanung machen und planen, welche Produkte will ich denn tun? Welche Inhalte müssen ins nächste Heft? Und man ist leider viel zu wenig in seinem Berufsleben strategisch unterwegs, wenn man das so sagen kann, sondern man denkt ja viel zu sehr in operativen Themen, die einfach nur abgearbeitet werden müssen. Ja, das ist, sich da irgendwie den Freiraum zu schaffen, das habe ich mir jetzt über Weihnachten und Neujahr wieder fest vorgenommen, am liebsten sich mal 3 Tage irgendwo einzuschließen und mal wirklich über nur strategische Themen nachzudenken. Aber sobald du dann irgendwie mit Arbeitskollegen oder mit Angehörigen sprichst, bist du sofort wieder in einem Ich muss, ja, und nicht in einem Wie könnten wir. Und das immer wieder hinzukriegen, das ist eine große Aufgabe. Gerade wenn ihr so, ne, Startup groß werdet und irgendwann kommen mal Menschen dazu, Angestellte, ihr braucht irgendwann Teams, ihr werdet vor Probleme gestellt werden, finanzieller Art oder auch mit Kunden oder, ne, dann wird das eine riesen Herausforderung, ja, da sich wirklich zu fokussieren.
Das glaube ich auch, ist auch ein guter Punkt. Also ich denke, dass es sowohl im Privatleben als auch im unternehmerischen Kontext nie verkehrt, sich mal einfach die Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzutreten und das Ganze, ich sage jetzt mal, die unternehmerische Tätigkeit oder auch das eigene Leben und die eigenen Ziele, die man hat, mal auf einer höheren Flugebene strategisch zu betrachten.
Ja.
Wo möchte ich mit dem Unterfangen, dass ich es gerade plane, eigentlich in 3, 4 oder 5 Jahren hin? Also wo soll die Reise hingehen? Und das auch gerne mal mit den eigenen Arbeitskollegen oder anderen Personen, die einem im Leben nahestehen, machen. Und also ich stelle auch oft fest, man verzettelt sich, wie du schon gesagt hast, selbst wenn man sich fest vornimmt, mal Sachen strategisch anzugehen und strategisch zu diskutieren, im operativen Klein-Klein. Und das sich immer so ein bisschen vor Augen zu führen, es ist wichtig, die kleinsten Details zu planen, aber all diese Planung für die kleinen Details sollten langfristig in diesem großen strategischen Ziel aufgehen oder sich da entsprechend einfügen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da hilft mir tatsächlich mein eigener fachlicher Hintergrund im strategischen Bereich sehr gut, dass ich den Fokus nicht verliere, immer wieder zu gucken, naja, was ist denn die Strategie, was ist denn strategisch geplant, wo soll es irgendwann mal hingehen, die nächsten 5 bis 10 Jahre, ne? Und ich weiß nicht, wie es du machst, planst du dein Leben dann quasi auch strategisch? Ich persönlich würde es von mir natürlich auch nicht behaupten. Im unternehmerischen Kontext sehr, sehr genau. Mhm. Aber im eigenen Leben lasse ich mich dann schon ein Stück weit treiben und gucke, wo es hingeht. Ne?
Das wäre mein nächster Punkt. Weißt du montags, was du freitags tust oder zu tun hast?
Ja, ich weiß, ich weiß am Montag, was ich Freitag zu tun habe.
Okay.
Ich weiß aber nicht am Montag, was ich nächstes Jahr vielleicht am Freitag zu tun hätte. Ne? Das ist immer so ein bisschen, also im unternehmerischen Kontext ja. Im privaten Leben, weißt du, wüsste ich jetzt nicht, wo ich nächstes Jahr stehen würde. Ne? Das ist so ein bisschen die Ambivalenz, die man vielleicht fährt, ne? Dass man nicht alles strategisch planen kann.
Das sollte man aber auch nicht tun. Ich glaube, sein Privatleben zu planen, ist totaler Mumpitz. Ne? Ich bin nicht gläubig, aber es gibt den schönen Spruch, wie bringst du Gott zum Lachen? Erzähl ihm deine Pläne. Ja,
ist nicht schlecht. Oder?
Und hinter jeder Kurve wird wieder was Neues passieren. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende. Ne? Aber diese Erkenntnisse bringen dich ja dazu, dass du irgendwann im Leben gelassener wirst. Dass du viel mehr Freude an dem Job entwickelst, so ging es mir zumindest, weil du wusstest, wenn es schief geht oder dir es keinen Spaß mehr macht, dann öffnet sich eine andere Tür. Am Anfang des Berufslebens denkst du, okay, fuck, du hast jetzt einen Job, den musst du irgendwie behalten und du musst dem Chef irgendwie gefallen und also es sind ja so, ne, wenn man so groß wird auch in dieser Gedankenwelt, dann hat man die ja erstmal so und das ist jetzt dein Job, den du für die nächsten 40 Jahre machst. Heute denke ich immer, wenn mir jemand begegnet, der sagt, ich arbeite seit 40 Jahren bei diesem Arbeitgeber, denke ich, wow, das könnte ich niemals. Also wie, du hast ja, dir fehlen ja völlig Erfahrungshorizonte, andere Erfahrungen, andere Menschen, andere Organisationsstrukturen, um auch Themen mitzunehmen. Ich glaube, es ist durchaus cool, wenn Leute das machen und das auch können, aber du brauchst im Unternehmen wahrscheinlich beides. Jemand, der ganz lange dabei ist und jemand, der von außen mal sagt, mit einer anderen Organisationsstruktur, hast du schon mal an die Punkte gedacht und so, ne? Also das merke ich ja bei uns auch, ne? Wir sind 185 Jahre alt, Rudolf Müller, und da ist es ganz wichtig, dass da auch immer wieder Impulse von außen kommen, sonst bleibst du einfach auf der Stelle stehen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch, glaube ich, einen Grund, warum viele Konzerne, also Großkonzerne auch sagen, sie holen sich mal A, komplett fachfremde Menschen auch ins Team, ne? Wo hat man oftmals das irgendwie vielleicht ein Physiker in einem Team mit drin hockt, der eigentlich
Ja.
fachlich gar nichts damit zu tun hatte. Oder auch zu sagen, na, wir brechen mal bewusst im Konzern einzelne Strukturen auf und lassen mal einzelne Abteilungen wirklich so startup-mäßig ein bisschen loslaufen, weil auch da, wie so oft im Leben, ich glaube, der Sweet Spot irgendwo in der Mitte liegt, ne? Also das kann nicht, ein DAX-Konzern kannst du nicht wie ein Startup führen. Und wenn ein DAX-Konzern aber sich gar nicht mehr irgendwie agil aufstellen würde, würde er auch in seiner eigenen Bürokratie ersticken. Also das ist immer so eine Mischung aus den beiden Welten, die wahrscheinlich dann das Optimum abbildet.
Absolut, ja. Im Konzern würden mich sowieso diese Strukturen, diese Genehmigungsstrukturen, immer wenn wir Kunden haben, die Großkonzerne sind, dann ist das, wow, in wie vielen SAPs man da irgendwie versackt, bevor man da irgendwie mal vorwärts kommt, das ist ja Wahnsinn, ja.
Ja, ist irre.
Ich hatte
Ja,
diese Woche, glaube ich, noch ein Posting gemacht. Bitte?
weil im Konzern einfach jeder die Verantwortung so ein Stück weit auf den anderen abschieben kann. Jeder hat seinen ganz, ganz kleinen Verantwortungshorizont. Und wenn dann mal übergreifende Entscheidungen getroffen werden müssen, dann muss diese ganze Verantwortungskette eben von vorne bis hinten bespielt werden. Das ist auch da eine Sache, die bei Startups dann vielleicht gut funktioniert, dass man Sachen einfach mal pragmatisch umsetzen kann, ohne jetzt irgendwie vorher noch 15 Verantwortungsebenen davon überzeugen zu
Das
müssen.
stimmt.
Das ist,
Lieber
ja.
Lukas, wir verzetteln uns total. Wir quatschen viel zu lang, was ich sehr sympathisch finde. Trotzdem muss ich dir noch Fragen stellen, sowas wie, worauf freust du dich eigentlich in den nächsten 12 Monaten am meisten? Auf die Doktorarbeit? Auf Immodio? Oder auf dein Privatleben? Oder planst du einen großen Urlaub? Oder erzähl mir deine
Ja,
Pläne.
sehr gerne. Also ich glaube, im Kontext von Imodio sind die nächsten 12 Monate wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also das heißt, in den nächsten 12 Monaten werden wir quasi ein Jahr also ein bisschen über einem Jahr am Markt sein. Wird sich abzeichnen, wie gut es ankommt. Wir haben jetzt, Stand heute kann ich ja mal erzählen, ein bisschen über, ich habe vorher nachgeschaut, ein bisschen über 500 Nutzer auf der Plattform. Mal gucken, ob sich das in den nächsten 12 Monaten
In 4
hoffentlich dann auch
Monaten.
verzehnfacht, ne?
Ja.
Ja, wir haben einiges vor. Also wir haben wirklich viel in der Pipeline. Ich habe vorhin mal erzählt, wir basteln jetzt gerade an einer Funktion für die Buchhaltung. Der Plan ist dann, aus den Buchungssätzen automatisch eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen, die auch wieder natürlich entsprechend an den Mieter übermittelt wird. Und eben das Thema Mieteingangskontrolle, dass ich nicht immer am Monatsanfang oder Mitte, je nachdem wann die Miete fällig ist, gucken muss, kam die Miete, kam sie in der richtigen Höhe, zum richtigen Zeitpunkt, sondern dass das quasi alles automatisch passiert. Und das ist ein Thema, das uns selbst eben auch immer betrifft, weil wir immer wieder für uns in unserem privaten Unternehmen nachgucken müssen, kam die Miete. Und du musst auch im Kopf haben, kam sie in der richtigen Höhe. Ne? Und das ist gerade auch, wenn du mal bei dem einmal die Miete erhöht hattest oder mal die Betriebskosten angepasst worden sind, musst du es halt irgendwie alles monitoren. Und das ist einfach super aufwendig und nervig. Und dementsprechend freue ich mich auch sehr auf dieses Feature, muss ich sagen, wenn wir das dann dieses Jahr veröffentlichen können.
Wenn du in der Rückschau betrachtest, den Lukas anschauen könntest, der vor 3, 4, 5 Jahren irgendwie unterwegs war, was würdest du dem mitgeben?
Ist ein guter Punkt. Also komme ich gerade auf deinen, musste ich an deinen Spruch gerade denken, wie man Gott zum Lachen bringen könnte. Ja, ich glaube, ich würde ihm sagen, vor 5 Jahren, das war ja noch mitten in meinem Studium damals, im Bachelor noch. Ich glaube, ich würde dem Lukas von damals sagen, dass die Welt manchmal gar nicht so geradlinig verläuft oder der Plan, der Weg nicht manchmal nicht so geradlinig verläuft und man sich auch da nicht im Klein-Klein verzetteln soll und nicht verzweifeln sollte, weil vielleicht mal die eine Klausur nicht so gut gelaufen ist oder das eine Problem gerade als riesig erscheint im gesamten Kontext. Sind die allermeisten Sachen verschwindend oder erschreckend winzig eigentlich, was man damals als echt große Probleme betrachtet hatte.
Das ist ein
Auch
schöner
so ein
Rat.
bisschen Teil der Journey, ne? Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Je eher man feststellt, dass Probleme, wenn man sie mal zu Ende denkt, eigentlich gar keine echten Probleme sind und wirklich auch nicht, häufig nicht wirklich akute große Sachen zu lösen sind, desto leichter geht man durchs Leben ab einem gewissen Punkt. Und das, glaube ich, wäre eine Erkenntnis, die ich vor 5 Jahren vielleicht schon in Ansätzen hatte, aber wo ich wirklich profitieren würde, wenn ich das einfach mal früher gewusst hätte oder mich mal früher damit auseinandergesetzt hätte, mal Sachen wirklich zu Ende zu denken.
Ja, ja, den Rat würde ich meinem jüngeren Ich auch geben. Entspann dich, es wird immer eine neue Tür aufgehen, wo sich eine andere Tür schließt. Ja. Keine Panik haben, es ist alles geregelt, du hast einen Abschluss, du bist nicht auf den Kopf gefallen, es wird sich immer wieder eine Lösung ergeben, du leidest keinen Hunger, du bist gesund, du hast ein Dach über dem Kopf, alles andere wird sich ergeben. Ja.
Ja, ja, aber Stichwort Abschluss, da hast du das, glaube ich, direkt auch angesprochen. Also ich glaube auch, der Grund, warum Probleme damals so groß, einem so groß vorgekommen sind, war eben, naja, jetzt mittlerweile kannst du als erwachsener Mensch sagen, ja, ich habe ja meinen Abschluss. Ne? Hat man eingangs schon erläutert, ne? Du hast ein sicheres Netz, in das du fallen gelassen wirst. Dieses Netz baust du dir ja zu dem Zeitpunkt auch erstmal ein Stück weit auf. Ne? Und wenn du das vielleicht nicht hast, dann, also ich verstehe von jüngeres Ich vielleicht auch so ein Stück weit, ne? Warum man damals sich Panik gemacht hat, fuck, was ist, wenn ich meinen Bachelor jetzt vielleicht nicht schaffe? Ne? Das ist, was man für, wenn man daran denkt, als Kind, was man für Ängste hatte, seinen Eltern mal eine 4 oder eine 5 zu präsentieren in irgendeiner Schularbeit in der dritten Klasse. Ne? Das ist absurd. Ja. Aber klar, du baust halt immer auf dem auf, was du bereits hast. Und wenn halt unter dir das Fundament noch nicht so groß gewachsen ist, erscheinen einem die kleinen Probleme, die kleinen Steine im Fundament vielleicht auch deutlich größer. Ne?
Ja, und heutzutage, ne, wenn ich mein, halt meinen Abschluss nicht schaffe, werde ich entweder Coach oder Reality Star. Ja. Zwei ja, neue Karrierewege, genau, die sich da erschlossen haben.
Ja. Mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten und Wege. Ja.
Oder Content Creator oder so.
Ja, oder Podcaster.
Oder Podcaster, ja. Wem sagst du das? meine letzte Frage, die ich immer allen stelle, weil ja, sind schon mal fast anderthalb Stunden. Was wünschst du dir von der Immobilienbranche und von der Politik?
Ja, zwei sehr klare Sachen. Von der Immobilienbranche wünsche ich mir deutlich mehr Digitalisierung, deutlich mehr Blick nach vorne, weniger dieses ganze alte, wir machen es so, wie wir es schon immer so gemacht hatten, und von der Politik auch sehr, sehr klar mehr Freiheiten. Also ich glaube, dem Markt allgemein, Märkten tut es gut, mehr Freiheiten zu erfahren. Und ich verstehe den Ansatz zu sagen, man möchte den Markt regulieren, um eben den Mieter auch ein Stück weit zu schützen. Ich glaube, langfristig geht die Rechnung aber nicht auf. Das hört man immer wieder in allen möglichen Diskussionen mit allen Stakeholdern in dem Bereich. Und ich erlebe das auch selbst. Wir hätten, glaube ich, mehr Vorteile und einen besser funktionierenderen Markt, wenn weniger von staatlicher Seite eingegriffen werden würde. Insofern wünsche ich mir von staatlicher Seite Vertrauen in den Immobilienmarkt, in die Branche, dass mit weniger Restriktionen besserer Output passieren könnte.
Das hast du gut gesagt, das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass wir gesellschaftlich nach dem Prinzip erzogen wurden, wir gegen die. Ja? Und anders als in Amerika, wo man Erfolge feiert, wo man sich für andere freut und wo man mit dem Silicon Valley beispielsweise so eine Umgebung geschaffen hat, wo man auch Gründergeist und wo man andere Probleme wegschiebt und erstmal sagt, hier kannst du dich um deine Gedanken kümmern, ja, und die einfach mal fließen lassen. Das haben wir halt in Deutschland nicht. Ja, da ist es sofort, du musst doch Geld verdienen. Ja, also privates Beispiel, ich wollte was ganz anderes werden. Ich wollte eigentlich Nautik studieren, ich wollte zur See fahren, ich wollte Kapitän werden. Ich komme von der See, ne? Ich liebe das Meer, das ist, ne, mein Thema. Und dann kam mein Vater um die Ecke und sagte, nee, du musst was machen, womit du Geld verdienst und womit du eine Familie haben kannst und womit du, ne? Und da ich so, oh Gott, vielleicht hat er recht. Ja, und dann habe ich das aufgegeben, ne, diesen Gedanken. Und das ist im Endeffekt nicht gut. Ja,
jetzt. Ja, es ist immer der Trade-off zwischen Freiheit und Sicherheit, ne, den es jeden Tag aufs Neue abzuwägen gilt.
Ja, und behaltet euch so viel Freiheit, wie es nur irgendwie geht.
Das nehme ich mit, ja.
Ich danke dir recht herzlich, Lukas, für das Gespräch.
Ja, danke dir, war wirklich sehr, sehr spannend. Also hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ja.